Aber natürlich, wenn man mit Vertretern der Staaten spricht, insbesondere auch der Vereinigten Arabischen Emirate, die in einem sehr flexibel und sehr, sehr machtorientiert denken, da ist große Frustration, auch vor dem 7. Oktober schon gewesen.
Dieses Anerkennen Israels und diplomatische Beziehungen aufnehmen und eine Freihandelszone gründen, hat eine große Dynamik ausgelöst. Und auch in dem Konflikt jetzt hat das bisher gehalten.
Wohin mit Abraham? Diese Frage stellen wir hier. Gemeint ist die historische diplomatische Annäherung Israels mit 4 arabischen Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko im Jahr 2020. In diesen sogenannten Abraham-Abkommen wird von Frieden gesprochen. Es geht um Kooperation und Austausch, in Sachen der Klimatransformation etwa. Natürlich aber auch um starke wirtschaftliche Interessen und um Sicherheit. Ist diese Annäherung reines Machtkalkül, der Aufbau eines Bollwerks gegen die Islamische Republik Iran? Oder ist dieses Verbünden Ausdruck einer sich neu ordnenden Welt, in der regionale Zusammenarbeit an Bedeutung gewinnt? Der jüngste Raketenbeschuss des Iran machte eines deutlich: Die Integration Israels in die regionale Sicherheitsstruktur ist weit fortgeschritten. Noch vor einigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass arabische Nachbarn Israel vor iranischen Raketen schützen würden. Klar ist jedoch auch, die Frage nach Kooperation und gegenseitigem Vertrauen ist wichtiger denn je. Vor allem jetzt, seit dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza. Ohne eine Lösung für die palästinensische Bevölkerung geht es hier nicht weiter. Mein Name ist Sheila Bechtjat und in dieser ersten Folge spreche ich über all das mit dem Nahost-Experten und Chefredakteur des Zenit-Magazins Daniel Gerlach und mit Armin Laschet, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Er hat das Abraham Accords Institute for Peace and Regional Integration in Berlin gegründet, das vergangenen Herbst seine Eröffnung feierte, einen Monat vor dem Angriff der Hamas auf Israel. Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich bei uns, Herr Laschet, Herr Gerlach. Freut mich sehr. Hier soll es ja um Perspektiven für den Nahen Osten gehen und beginnen wollen wir deshalb mit einem Blick in den Nahen Osten. Herr Gerlach, Sie waren in der Region unterwegs. Was nehmen Sie mit aus der aktuellen Situation?
Also ich bin in der vergangenen Woche jetzt nicht in Israel oder den palästinensischen Gebieten gewesen, allerdings in der Türkei und in Jordanien. Und auf der einen Seite finde ich es doch erstaunlich, dass es ein Engagement gibt, einen gewissen Optimismus sogar, dass man irgendwie die Situation im Nahen Osten irgendwie noch umdrehen kann und die humanitäre Situation in Gaza verbessern kann, dass man irgendwie noch auf die Konfliktparteien einwirken kann. Aber auch eine große Verzweiflung und Resignation. Also ich habe das Gefühl, die Region fühlt sich ein bisschen alleingelassen. Und werden wahrscheinlich ja nachher noch dazu kommen, darüber zu sprechen. Auch, ich habe den Eindruck, die Kommunikationsverbindungen nach Europa in den Westen sind ein Stück weit abgerissen. Also man redet zwar viel miteinander, aber man redet auch viel miteinander vorbei. Das ist zumindest das aneinander vorbei. Das ist das, was ich aus der Region mitgenommen habe. Und ich glaube, das muss sich ändern.
Können Sie diese Hoffnungslosigkeit, die Sie da verspürt haben, auch dieses Alleingelassen, noch näher beschreiben? Liegt es auch daran, dass die Reaktionen hier ganz besonders natürlich beobachtet wurden und die darauf auch berufen?
Auf jeden Fall. Also gerade in Jordanien natürlich, völlig klar, da sind wir jetzt schon sehr tief in der Materie drin, aber Jordanien betrifft natürlich die Situation nochmal ganz anders. Ne? Also Jordanien hat eine große palästinensische Bevölkerung. Jordanien hat sich, sieht sich natürlich ein Stück weit auch als Schutzmacht, hat es ja auch, ist ja auch juristisch zum Beispiel eine Schutzmacht für die arabischen Interessen in Jerusalem. Jordanien hat hat frühzeitig angefangen, auch Hilfsgüter abzuwerfen über Gaza, weil man natürlich auf dem Landweg nicht dorthin gekommen ist. Das heißt, das Engagement und auch das Bedürfnis, sich zu engagieren, ist groß und gleichzeitig haben die Jordanier auch innerhalb der arabischen Welt, der König war ja vor einiger Zeit in Washington, auch versucht, so einen arabischen neuen Friedensplan oder Lösungsplan für eine Dynamik zumindest zu entfalten für die Situation in Israel und Palästina. Aber das ist eine arabische Initiative und ich habe derzeit nicht den Eindruck, auch auf Grundlage der Gespräche, die ich dort geführt habe, dass man sich wirklich von Europa und von den Amerikanern hier verstanden fühlt. Das ist auf der einen Seite natürlich dramatisch, gerade was die Situation in Gaza betrifft. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch hier, und das denke ich mal ist ein Stück weit auch das Thema des heutigen Gesprächs der Abraham Accords, wie Staaten in Ermangelung wirklich so einer, das Gefühl, dass es andere Mächte gibt, die Sachen, die Kohlen für sie aus dem Feuer holen, tatsächlich versuchen, selber Initiativen zu entwickeln und sich selbst zu engagieren. Und das ist bei aller negativen Aspekten, die ich da beobachte, natürlich eine interessante Entwicklung.
Das ist natürlich ganz genau auch der Punkt der Abraham-Abkommen oder der Abraham Accords, Herr Laschet. Vielleicht können Sie uns da einmal mitnehmen. 2020 wurden diese unterzeichnet, die Annäherung Israels mit 4 arabischen Staaten unter der Vermittlung der USA. Und es gilt wirklich tatsächlich, so wie Herr Gerlach gesagt hat, als ein Projekt, das aber wirklich aus der Region selbst entstanden ist.
Ja, wenn Sie erlauben, würde ich vielleicht nochmal kurz auf Herrn Gerlach antworten zur aktuellen Situation. Ich teile die Einschätzung, dass Europa im Moment überhaupt keine Rolle spielt. Auch Deutschland schwierige Rolle spielt, gar keine Kritik. Aber es könnte anders sein. Deutschland hat natürlich steht traditionell an der Seite Israels, hat aber auch zu den arabischen Staaten gute Kontakte gehabt, da es keine koloniale Vergangenheit in der Region hat. Frankreich andererseits hat das, ist aber in der Region sehr engagiert. Also man hätte sich deutsch-französische Initiativen vorstellen können, mit der jeweils unterschiedlichen Erfahrung vor Ort tätig sein. Wir haben in allen früheren Friedensprozessen in den 90er Jahren immer Europa mit an Bord gehabt. In den 90er Jahren gab es das sogenannte Quartett: Russland, Vereinte Nationen, USA, Europäische Union. Russland scheidet völlig aus im Moment. Die Europäische Union ist in sich nicht handlungsfähig. Herr Borrell, der hohe Beauftragte für Außenpolitik, und Charles Michel, der Ratsvorsitzende, erzählen etwas anders als Frau von der Leyen. Und insofern wird Europa auch, glaube ich, gar nicht ernst genommen. Und das ist kein guter Zustand. Dass die Region selbst jetzt die Dinge stärker in die Hand nimmt, finde ich eher ermutigend. Wir haben ein neues Selbstbewusstsein in vielen arabischen Staaten, auch im Konflikt Russland-Ukraine, wo man sich neutral hält. Die Türkei selbst, der große Vermittler ist beim Getreideabkommen und bei anderen Dingen. Einerseits die Ukraine unterstützt, andererseits den Draht zu Moskau offen hält. Und die großen arabischen Länder dieser Region, also Saudi-Arabien, die Vereinten Arabischen Emirate beispielsweise, sind dem BRICS-Abkommen beigetreten. Also Brasilien, Russland, Indien, China, bisher 4 Staaten, jetzt machen die da auch mit. Spricht auch von Middle Powers, die sich jetzt neben den Großmächten eigens auch nochmal profilieren. So, jetzt ist die Frage, was hat das mit den Abraham Accords zu tun? Die Abraham Accords sind natürlich ideell, theoretisch aus der Region entstanden. Schon vor 2020 gab es erste Kontakte auch zu Israel, auch zu den jüdischen Gemeinden. Auf den Punkt gebracht hat es letztlich, muss man zugeben, der damalige amerikanische Präsident Trump, insbesondere sein Schwiegersohn Kushner, der das dann verhandelt hat. Und dieses Anerkennen Israels und diplomatische Beziehungen aufnehmen und eine Freihandelszone gründen, hat eine große Dynamik ausgelöst. Und auch in dem Konflikt jetzt hat das bisher gehalten. Man hätte ja vermuten können, das bricht jetzt auseinander. Im Staat Bahrain ist es vielleicht am schwierigsten, weil es eine schiitische Mehrheit gibt und die Regierung eigentlich die Beziehungen eingefroren hat, aber nicht abgebrochen hat. Die Vereinten Arabischen Emirate sind weiter sehr aktiv. Sie haben von Anfang an auch den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verurteilt. Und interessant finde ich in dem ganzen Umfeld jetzt Saudi-Arabien, dass beispielsweise Raketen der Houthi-Rebellen aus Jemen, die Richtung Israel fliegen, abfängt. Obwohl man gar keine Beziehung zu Israel hat. Also das zeigt, wenn der Konflikt mal zu Ende ist, wovon man hoffen muss, dass das bald der Fall ist, dass sich dann wirklich da neue Perspektiven auch aus der Region ergeben könnten. Aber das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal.
Ja, in jedem Fall hin. Sie beide skizzieren ja eine wirklich neue geopolitische Situation oder eine neue geopolitische Realität. Jetzt tatsächlich dies alles als Kulisse für die Anschläge der Hamas, für den Krieg, der darauf gefolgt ist in den palästinensischen Gebieten in Gaza. Robert Habeck hat in seiner Rede zur Situation im November 2023 das eigentlich folgendermaßen eingeordnet. Er sagte, die Angriffe auf Israel erfolgten in einer Phase der Annäherung mehrerer muslimischer Staaten an Israel. Er erwähnte dann die Abraham-Abkommen zwischen Israel und den muslimischen Staaten der Region, ein friedliches Miteinander von Israel und seinen Nachbarn, die Perspektive der Zwei-Staaten-Lösung. All das wollen die Hamas und ihre Unterstützer nicht.
Der Angriff auf Israel erfolgte in einer Phase der Annäherung mehrerer muslimischer Staaten an Israel. Es gibt die Abraham-Abkommen zwischen Israel und muslimischen Staaten der Region. Jordanien und Israel arbeiten in einem großen Trinkwasserprojekt zusammen. Saudi-Arabien war auf dem Weg, seine Beziehung zu Israel zu normalisieren. Aber ein friedliches Miteinander von Israel und seinen Nachbarn, von Juden und Muslimen, die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung, all das wollen die Hamas und ihre Unterstützer, insbesondere die iranische Regierung, nicht.
Ich halte das für eine ganz grobe Fehleinschätzung, bei allem Respekt. Diese Phase der Annäherung ist eine Fiktion gewesen. Die Abraham-Abkommen waren erfolgreich. Sie waren auch unter anderem deswegen erfolgreich, weil sie eben nicht den Anspruch hatten, die Palästina-Frage zu lösen, den Palästina-Konflikt zu lösen. Sie haben zwar in Aussicht gestellt, dass das sicher einen positiven Effekt haben könne, aber niemals für sich in Anspruch genommen, dass das die Lösung des Palästina-Konflikts ist und die Zwei-Staaten-Lösung herbeiführt. Was wir beobachtet haben in dieser Zeit, vor dem 7. Oktober, wo die Amerikaner mit großem Engagement versucht haben, ja doch noch irgendwie zwischen Saudi-Arabien und Israel eine Annäherung zu finden, wie auf der Basis der Abraham-Accords und zu sagen, wir holen jetzt noch mehr raus als Trump und wir schaffen es jetzt tatsächlich, Saudi-Arabien, die große Macht in der Region, auf die Seite Israels zu ziehen. Das haben selbst in Israel Kommentatoren und Beobachter, selbst welche, die da wirklich involviert waren in diesen Prozess, mit großem Erstaunen gesehen, haben gesagt, woher nehmen die Amerikaner diesen Optimismus? Die Saudis haben klare Bedingungen gestellt, Bedingungen, die diese Regierung Netanyahu mit ihren rechtsextremen Verbündeten nicht bereit ist zu erfüllen. Und ein Stück weit glaube ich auch, dass die Saudis, die Amerikaner, dass sie so Erwartungen geweckt haben und die Amerikaner ein Stück weit auch da reingelockt haben, aber nicht die Absicht hatten, tatsächlich diese sogenannte Normalisierung mit Israel durchzuführen, weil sie eine Führungsmacht sind in der arabischen Welt, weil sie, wenn es eine Neuordnung der Region gibt, dann zu ihren Konditionen auch und weil sie diese Führungsmacht nicht aufs Spiel setzen wollen und damit es auch nicht eilig haben. Das Problem ist, diese Phase der Annäherung, von der da gesprochen wird, ist ganz dramatisch konterkariert von einer Entwicklung, die auch die Abraham-Accords in eine Krise geführt hat, und zwar schon vor dem 7. Oktober. Und das ist tatsächlich das Verhalten der Regierung Netanyahu und ihrer Koalitionspartner. Es gab in den Monaten vor dem 7. Oktober, das kann man jetzt diskutieren, inwiefern das genauso gewesen ist oder inwiefern das auch so Narrative sind, die natürlich ihre eigene Dynamik entfalten, immer wieder die Angst auf der palästinensischen Seite, dass Israel jetzt Tabula rasa macht, Tatsachen schafft, die nicht mehr reversibel sind. Dazu gehört die Annexion des Westjordanlands, dazu gehört auch die Vertreibung eines Teils der Bevölkerung aus bestimmten sensiblen Gebieten und dazu gehörte sogar die Androhung oder die vollmundige Ankündigung, dass man die muslimischen heiligen Stätten in Jerusalem, Al-Aqsa, in ein jüdisches Heiligtum zurückverwandeln möchte. Und die Angst, die auf der palästinensischen Seite vor diesen Ankündigungen bestand, und die Befürchtung, dass man jetzt überhaupt nicht mehr, dass man diese Entwicklung nicht mehr zurückdrehen kann, die hat natürlich auch die Beziehungen zu den Staaten belastet, die bereits Beziehungen zu Israel hatten, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Akteure der Abraham-Accords haben immer gesagt, naja Leute, im Hintergrund reden wir schon, aber wir haben Interessen und wir lassen uns jetzt nicht vom geopolitischen Klima in unserem Kurs beirren. Wir haben das so beschlossen und wir ziehen das jetzt durch. Aber natürlich, wenn man mit Vertretern der Staaten spricht, insbesondere auch der Vereinigten Arabischen Emirate, die dann sehr flexibel und sehr, sehr machtorientiert denken, Da ist große Frustration, auch vor dem 7. Oktober schon gewesen.
Aber könnte man das nicht einordnen unter dem Aspekt, nach 70 Jahren, über 70 Jahren keine Beziehung, ist natürlich ist nicht fehlerfrei möglich, gute Beziehungen aufzubauen?
Beziehungen, natürlich, selbstverständlich, da, so habe ich auch immer argumentiert, auch in der arabischen Welt, habe gesagt, ihr könnt, gab es ja Staaten, die haben gesagt, gut, diese Abraham-Akkords, die waren dagegen, es gab andere, die haben gesagt, sie sind nicht nützlich, weil sie klammern entscheidende Punkte aus. Ich war immer der Meinung, ich meine, wir haben ja auch eine diplomatische Beziehung mit Moskau. Wir haben ja bis heute unterhalten dort eine Botschaft. Also warum soll man mit Staaten, mit denen man Konflikte hat, keine Beziehungen unterhalten? Die Logik, die vorher die arabischen Staaten verfolgt haben, nach der Erklärung von Khartoum, ja Ende der 60er Jahre, wo es hieß, nein, keine Beziehungen, keine Normalisierung, keine Anerkennung, die ist ja nicht erfolgreich gewesen. Insofern ist es völlig klar, dass man was Neues probiert hat, aber eben auch dabei Erwartungsmanagement betrieben hat. Zum Teil leider ein bisschen auch falsche Erwartungen natürlich geweckt hat, wenn man gesagt hat, wir schaffen das schon, wir kriegen irgendwie das Ruder rumgerissen. Die arabischen Staaten waren letztendlich natürlich auch nicht dafür verantwortlich, wie der israelische Wähler entscheidet und was für wie Netanyahu die Politik seiner Gegner hintertrieben hat und dann eben mit den wirklich extremsten rechtsextremen Politikern eine Koalition geschmiedet hat, deren eigener Diener er dann geworden ist. Das war nicht die Vereinigten Arabischen Emirate oder Marokko oder andere Staaten, die dafür zur Verantwortung zu ziehen wären. Und es ist natürlich immer so in der Politik und insbesondere im Nahen Osten. Auf der einen Seite verändert sich etwas, es entstehen neue Bedingungen, auf die man eigentlich nicht vorbereitet war und man muss eben damit umgehen, dass sich die Situation im anderen Lager ständig verändert, auch wenn es nicht unmittelbar eine Folge der eigenen Politik gewesen ist.
Herr Laschet, was sagen Sie zu dieser eher abgeklärten Sicht?
Ich würde die mögliche Annäherung Saudi-Arabiens oder die Kritik an Habeck nicht ganz so harsch formulieren. Weil ich schon glaube, dass es diese Annäherung gab und am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz habe ich auch einige Gespräche geführt, wo sie sogar gesagt haben, sie wollen jetzt noch, möglichst vor den amerikanischen Wahlen, da eine Lösung finden. Was stimmt ist, sie werden substanziell mehr von Israel erwarten im Hinblick auf die Palästinenser, als es die vier anderen Staaten erwartet haben. Bei den vier Staaten, die 2020 dazugekommen sind, ist Palästina ausgeklammert worden. In der Hoffnung, das wird sich dann irgendwie ergeben. Das wird bei Saudi-Arabien anders sein. Es muss substanzielle Schritte auf die Palästinenser zugeben. Und das Zweite, ich bin auch nicht sicher, ob diese Drohung da, dass diese muslimischen Städte in jüdische heilige Städten verwandelt werden oder so, allzu ernst genommen worden ist. Das sind einige Minister da, was schlimm genug ist. Aber ich glaube, Netanyahu weiß, dass wenn er so etwas machen würde, er nicht nur die Abraham-Accords-Initiative völlig zerstören würde, sondern auch die Anerkennung wahrscheinlich im Westen und in den USA endgültig auf Null wäre. Deshalb würde ich das nicht ganz so ernst nehmen. Entscheidend wird aber ja jetzt sein, was soll nach dem Krieg passieren? Und da muss man auch, glaube ich, nochmal differenzieren bei den arabischen Ländern. Sie wollen alle substanzielle Fortschritte Richtung eines palästinensischen Staates. Anders können sie das auch ihrer Bevölkerung gar nicht erklären. Aber sie wollen auch die Zerschlagung der Hamas. Denn die Hamas, mit der Muslimbruderschaft verbunden, gefährdet natürlich die Stabilität in der gesamten Region. Auch in Saudi-Arabien, auch in Ägypten, da war sie schon mal in der Macht, auch in den Vereinten Arabischen Emiraten, so dass es da eine Übereinstimmung gibt. Es gibt auch eine Übereinstimmung in der Haltung gegenüber dem Iran zwischen Israel und den Ländern. Es gibt den Dissens in der Palästinenserfrage. Und deshalb wäre das wünschenswerteste Szenario, dass es wirklich alsbald gelingt, mindestens die militärische Struktur zu zerschlagen. Ganz kann man nie die Hamas zerschlagen, aber das, was noch da ist, jedenfalls so unschädlich machen, dass nicht wieder Angriffe in wenigen Monaten stattfinden. Dann eine israelische Regierung, befreit von den rechtsextremen Ministern, vielleicht eine Art große Koalition, die in der Lage wäre, einen großen Schritt auf die Palästinenser zuzugehen. Und dann in der palästinensischen Autonomiebehörde eine neue Regierung, der Ministerpräsident ist ja schon zurückgetreten, vielleicht von Technikern, die aus der ganzen Welt kommen, nicht sehr parteipolitisch bestimmt, die dann auch das Vertrauen genießen, die palästinensische Autonomiebehörde zu reformieren. Denn irgendeiner muss ja die Administration und Verwaltung in Gaza übernehmen. Wenn die Israelis glauben, das können sie selbst, ist das ein Irrglaube. Es muss eine palästinensische Autorität geben, die den Wiederaufbau koordiniert und die Verwaltungsbedingungen herstellt. Es darf nicht die Hamas sein. Und im Idealfall wäre es natürlich die palästinensische Autonomiebehörde in neuer Form. So, da ist jetzt viel Hoffnung, viel Wünschenswertes drin.
Viel auch, was sich ändern muss.
Das wäre das Szenario, was man malen könnte. Ob Netanyahu in der Lage ist, nochmal einen so großen Schritt zu machen. Er hat die Abraham Accords gemacht, dann kam eine andere Regierung und jetzt ist er wieder an der Regierung. Er müsste vieles von dem, was er bisher so vertreten hat, verändern. Menachem Begin war 1977 dazu in der Lage, als er mit Sadat Frieden gemacht hat. Auch eher ein Hardliner in der Likud-Partei. Und das kann ich schwer einschätzen, ob Netanyahu diese Kraft aufbringt, jetzt nochmal eine völlig neue Drehung zu machen, um das Gesamtprojekt zu retten.
Der Name ist ja sogar Friedensabkommen der Abraham Accords, also auf Deutsch Friedensabkommen. In unter Ausklammerung tatsächlich der Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und Daniel Gerlach, ich weiß genau, das ist eigentlich ein Punkt, wo Sie ansetzen, dass, wenn es um den Frieden geht, es eigentlich nur im Sinne einer gemeinsamen Lösung natürlich auch und einer gemeinsamen Verwaltung natürlich auch geht zwischen Israel und den arabischen Staaten, was die palästinensischen Gebiete angeht.
Und da ist
aber vielleicht
für mich,
können Sie das auch in den größeren Kontext setzen, dieser
Abkommen,
der Annäherung.
Da würde ich gerne sagen, wo ich glaube, dass die Abraham Accords für mich, obwohl ich auch immer eigentlich zu denjenigen gehört, die gesagt haben, naja, also nichts dagegen einzuwenden, aber das ist nicht der große Wurf. Auch egal, ob das jetzt Trump oder wer auch immer verhandelt hat, da gab es ja auch viel Neid, dass man gesagt hat, wie kann denn man jetzt diesem Menschen noch einen Erfolg zugestehen und das international irgendwie noch mit Anerkennung garnieren. Das ist völlig nebensächlich. Ich glaube aber, hier sind die Abraham Accords in einer Sache extrem sinnvoll. Erstmal, das große Problem und das ist ein großer Fehler nach meinem Dafürhalten der internationalen Gemeinschaft in den letzten, weiß ich nicht, 70, 80 Jahren war, dass man immer geglaubt hat, man könne die Palästina-Frage ohne die Palästinenser lösen. Das zieht sich durch die Geschichte auch der Vereinten Nationen. Es ging immer darum, und das hat natürlich auch die israelische Seite immer stark befördert, diese Sichtweise, man muss sich mit den arabischen Staaten einigen, dann wird der Nahostkonflikt schon irgendwie gelöst werden. Der Nahostkonflikt ist aber nicht die Palästina-Frage. Der Nahostkonflikt ist ein weiterer Begriff, der eben auch die Konflikte mit den Nachbarstaaten betrifft. Herr Laschet hat gerade angesprochen den Frieden zwischen Anwar Sadat und Begin in den 70er Jahren, Ägypten, Israel, das Scheitern des Friedens, der Friedensbemühungen mit Syrien. Aber es gab natürlich trotzdem irgendwie immer Versuche, den Konflikt international zu regeln, nur eben ohne die Palästinenser. In Oslo hat man das mal kurz versucht. Das ist aus Gründen, die wir vielleicht heute nicht mehr diskutieren können, schiefgegangen. Aber das muss sich nach meinem Dafürhalten wirklich ändern. Man kann nicht weiter glauben, dass man einfach durch internationale Abkommen mit Staaten, die tausende Kilometer weiter weg sind, wie Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate, so sinnvoll das auch ist, die Illusion aufrechterhalten kann, das sei die Lösung der Palästina-Frage. Man muss sich also auf diese Palästina-Frage konzentrieren und wieder ein Stück weit auch die internationalen Überlagerungen, die damit zu tun haben, vielleicht einmal beiseite zu schieben, um klarer zu sehen. Wo sind für mich die Abraham Accords jetzt sinnvoll in der derzeitigen Lage? Ich glaube, was Sie gerade gesagt haben, Herr Laschet, dass man die palästinensische Autonomiebehörde reformieren muss und dann denen die Verwaltung übergeben kann, das halte ich für in der derzeitigen Situation ebenso wenig erfolgversprechend wie eine israelische Militärverwaltung über Gaza. Ich glaube tatsächlich, und wir haben das unter Kollegen mit einem Szenario, was wir im November bereits veröffentlicht haben und was auch in der deutschen Presse Widerhall gefunden hat, skizziert, ich glaube, dass man hier eine arabische multinationale Streitmacht mit reinbringen muss, die Sicherheitsverantwortung übernimmt. Nicht das aufhebt, was die Israelis zerstört haben, sondern wirklich Kompetenz und auch Befugnisse bekommt, um die Lage in Gaza gemeinsam mit den großen Familienstrukturen und Verbänden in Gaza zu stabilisieren. Aber nicht einfach nur als Erfüllungsgehilfe, sondern tatsächlich, da muss es internationale Abkommen, Garantien, Zugeständnisse der israelischen Seite geben, die auch darin bestehen, dass man nicht weiter dort Krieg führt, dass man nicht reingeht, wann es einem gerade passt, sondern dass man wirklich dann auch anerkennt, dass es eine zeitlich begrenzte Souveränität einer solchen multinationalen arabischen Streitmacht gibt. Ich sehe Bereitschaft, auch wenn natürlich sie alle zurückhalten, weil sie eben genau verhindern wollen, dass der Eindruck entsteht, dass sie jetzt mit den Israelis kooperieren. Bereitschaft ist da. Vor 1967 war dieser Gazastreifen ja auch mal ägyptisch. Das heißt, es gibt auch einen Präzedenzfall. Die Abraham-Accords-Staaten sind, glaube ich, wichtig oder könnten bei einem Szenario wie diesem wichtig sein, weil Israel müsste ja mit irgendwem internationale völkerrechtlich gültige Abkommen treffen, damit man auch eine Garantie hat und nicht einfach nur eine Zusage von Herrn Netanyahu, die bekanntlich so viel nur auch wieder nicht wert ist. Das können sie aber natürlich nur machen mit Staaten, mit denen sie diplomatische Beziehungen unterhalten. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Jordanien natürlich, auch Ägypten, die ja schon vorher mit Israel Friedensabkommen geschlossen haben, die könnten eine solche Rolle übernehmen. Wenn die sich beteiligten an einem solchen Szenario, dann könnten sie Garantiemächte sein, dann könnte man auch diese Verträge am Sicherheitsrat der Vereinten Nationen andocken, das sind alles Möglichkeiten. Damit ein solches Szenario aber gelingt, und ich bin sehr gespannt, was die 5 großen arabischen Staaten, die jetzt da involviert sind, vortragen demnächst, weil sie haben angekündigt oder man hört, dass sie an einem Plan arbeiten. Damit das gelingt, muss der Krieg in Gaza aufhören. Und zwar auch dann, wenn die Hamas nicht vollständig zerschlagen ist. Denn was jetzt passiert, ist, dass kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleiben wird und dass dann auch die Incentivierung, also die Motivation für die arabischen Staaten tagtäglich sinkt, sich hier überhaupt noch zu engagieren, weil man natürlich nicht weder einen Friedhof noch ein absolutes humanitäres Desaster übernehmen möchte und auch nicht den Eindruck erwecken möchte, nochmal, dass man jetzt einfach alles aufhebt, was die Israelis dort zerstört haben und die Hamas natürlich auch.
Jetzt muss man wahrscheinlich die Abraham-Abkommen ein bisschen größeren Kontext nochmal inhaltlich setzen, Herr Laschet, weil es natürlich über die Sicherheitsfrage immer hinaus ging. Sie haben die Freihandelszone erwähnt. Es gibt weitere Regionen der Kooperation. Das ist natürlich ein ganz, vielleicht können Sie das ein bisschen näher beschreiben, was das inhaltlich eigentlich bedeutet, über ein Sicherheitsbündnis ja weit hinaus.
Also als sie geschlossen wurden 2020, hat man über die Perspektive natürlich gar nicht nachgedacht, die Herr Gerlach gerade beschrieben hat, weil das stand ja gar nicht zur Debatte. Es war also eine Welt, wo alles nett und schön war und man machte jetzt Abkommen mit Staaten, die ganz weit weg sind und dachte, das Palästinenserproblem lösen wir anders. Deshalb teile ich diese Beschreibung. Ein Nebeneffekt dieser Abraham-Abkommen ist es, der nicht beabsichtigt war, aber der jetzt wirken kann, dass A, Israel diesen Staaten vertraut, weil man hat ja jetzt diplomatische Beziehungen, man kennt sich, man trifft sich in unterschiedlichen Formaten. Und die Staaten haben die Möglichkeit, überhaupt mit Israel irgendetwas zu machen, weil sie sich schon anerkannt haben. Wenn es jetzt überhaupt keine Anerkennung gäbe, müsste man ja für ein solches Modell, das Herr Gerlach gerade beschrieben hat, überhaupt mal zu dem Status kommen, dass man sich gegenüber sitzen kann. Der saudische Außenminister trifft in München nicht Präsident Herzog, weil die dürfen nicht zusammen reden, offiziell. So, das ist die Chance, die jetzt besteht. Deshalb halte ich dieses Szenario für ein sehr interessantes, was Sie da beschrieben haben, weil es eine eigene Autorität wäre, jenseits der Abhängigkeit von der israelischen Regierung. In das ganze Konstrukt könnte man oder müsste man wahrscheinlich schon die Palästinenser oder die Autonomiebehörde mit einbeziehen, wissend, dass sie dann den geringsten Einfluss eigentlich in dem ganzen Prozess hat. Wir haben ein solches Vorbild, wo eine solche internationale, machtvolle Institution nach einem Konflikt entstanden ist. Das ist der hohe Beauftragte in Bosnien-Herzegowina, der extreme Machtkompetenzen hat. Das ist im Moment unser früherer Minister Schmidt, der dann auch kritisiert wird, wenn er da einfach einmal entscheidet im Streit zwischen Bosniern und Serben in kommunalen Dingen. Aber er hat die Eingriffskompetenz bis ins Letzte da auch zu verfügen und Ordnungsrecht zu erlassen. So ähnlich könnte man das ausgestalten, dass man dann wirklich substanzielle Macht den Staaten gibt. Das war im Abkommen nicht drin, ist aber eine Nebenfolge. Im Abkommen, das ist ja Ihre Frage, gibt es eine lange Liste, wie man denn kooperieren will. Und das ist natürlich jetzt durch den Krieg ein wenig ins Stocken geraten. Die Freihandelszone war das erste und einfachste. Es gibt viel Investment gegenseitig. Die Technologie Israels kommt jetzt zusammen mit dem Geld der Golfstaaten. Daraus kann wirklich ein großer Effekt entstehen.
Die Fluglinien ohnehin.
Es gibt Diskussionen über Bahnverbindungen in der Region. Also wenn man das richtig macht, kann da richtig ein boomendes Projekt was werden. Der Tourismus steigt an, dadurch begegnen sich Menschen auch, die sich vorher nie begegnen konnten. Im Innern der Emirate hat man ja gleichzeitig auch gesagt, wir fördern auch die kulturelle und religiöse Vielfalt mit dem Abrahamic Family House, eine Synagoge, die jetzt da in Abu Dhabi möglich ist oder eine christliche Kirche. Alles das sind Dinge, die man vielleicht ohnehin gemacht hätte, aber die mit dem Abraham-Abkommen verbunden werden. Die Liste dessen, was man sich gemeinsam vorgenommen hat, ist noch lang. Da kann Wissenschaftskooperation drin sein, da kann Studierendenaustausch drin sein. Im Moment ist es relativ einseitig. Israelis gehen nach Abu Dhabi, aber nicht so viele Emiratis gehen nach Israel. Gibt auch nicht so viele Emiratis, die jetzt so eine Reise machen würden. Aber damit es wirkt, müsste es beiderseitig stärker wirken. Und bei Bahrain, wenn man dort ist, schildern einem die Menschen, ja, das ist alles schön und gut. Hier spüren die Leute noch nicht den Erfolg. Also sie spüren noch nicht, was es an ihren Lebensbedingungen verändert. Und das ist erforderlich, damit die auf Dauer Ja sagen. Es ist vom König verordnet worden, aber am Ende muss die Bevölkerung ja mitmachen. In den Emiraten ist das schon spürbar, wie das Wirtschaftswachstum und viele andere Dinge hochgehen. In Bahrain hält sich das noch in Grenzen. Marokko kann man jetzt nicht ganz vergleichen, dürfen wir auch nicht vergessen in der Diskussion. Großes arabisches Land, das aber schon über Jahrhunderte eine alte jüdische Kultur und Tradition hat, aus der Zeit, als Juden und Muslime 1492 aus Spanien vertrieben wurden. Und dann in Marokko das weitergelebt haben. Dort ist es eher eine politische Frage, pro-Palästinenser ja oder nein. Aber nicht eine Frage des Zusammenlebens von Muslimen, Christen und Juden.
Das klingt alles ganz wunderbar. Ich habe mich nur beim Namen allein schon gefragt, den Abraham Accords, das klingt fast wie der kleinste gemeinsame Nenner, den man so finden konnte tatsächlich, um überhaupt auch ideologisch diese Annäherung verkaufen zu können.
Naja, aber so klein finde ich den Nenner nicht. Also das ist schon viel, wenn man daran erinnern will, dass in der kulturellen, religiösen Frage, wo um Quadratmeter in Jerusalem gekämpft wird, zwischen den monotheistischen Weltreligionen, in der Grabeskirche sogar zwischen christlichen Konfessionen, die miteinander im Krieg stehen, wo dann israelische Gerichte entscheiden, ob die orthodoxe Kirche oder die griechische oder die russische oder die römisch-katholische einen Quadratmeter bekommen. Da ist es schon sehr viel, dass so eine Region sagt, ja, aber im Prinzip stammen wir alle aus dem gleichen, aus dem abrahamitischen Wurzeln ab.
Das ist natürlich diese Abraham-Geschichte ist eine schöne Geschichte. Aber es ist natürlich auch genauso vage. Es ist ja klar, es geht nicht immer, also wie soll man sowas nennen? Man sagt dann, okay, machen wir arabisch-israelisch, das betrifft ja auch nicht alle Araber. Man möchte natürlich auch diese religiöse Komponente damit reinnehmen und das spielt natürlich auch so in dieses Narrativ der Vereinigten Arabischen Emirate, die sich so gerne auch inszenieren als der Hort der Toleranz. Und ich glaube, das ist auch zum Teil wirklich ernst gemeint. Ne? Also, dass man sagt, gut, wir sind hier ein Land, das reflektiert die Realität, dass hier eine Minderheit von Staatsbürgern lebt. Viele Menschen, die von wer weiß woher kommen. Und das ist auch, es gefällt, glaube ich, auch den Herrschenden, so diese Vorstellung, wir wachen über ein diverses, multinationales, multiethnisches, multireligiöses Reich. Das war ja also auch über die Jahrhunderte in der islamischen Welt so. Ja, die meisten, die Abbasiden, die Fatimiden, die großen Kalifate des Mittelalters, das vergessen wir heute, einen Großteil deren Bevölkerung waren ja nicht muslimisch. Deswegen hat man sich auch so viel rechtlich mit dem Status von Nicht-Muslimen auseinandergesetzt. Also da gibt es eine große Tradition. Die Frage ist, wie steht es mit den Minderheitenrechten in Israel? Wie steht es mit der arabischen, muslimischen, auch christlichen Bevölkerung dort? ist eigentlich eine
Und die Minderheiten natürlich in den arabischen Ländern selbst.
Ja, aber also ich meine, was die Frage der religiösen Minderheiten jetzt betrifft, da ist die Diskussion in Israel viel virulenter und viel problematischer auch natürlich als in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wobei man natürlich auch da klar sagen muss, die meisten Nichtmuslime, die dort leben, sind keine Staatsbürger oder eigentlich fast zu 100% keine Staatsbürger, sondern sind eben Expats, die dort vielleicht auf eine gewisse bestimmte Zeit leben. Aber nochmal, also diese Anknüpfung an diese Idee, Abraham, das öffnet Türen und das hat ja den Amerikanern natürlich auch gefallen. Das hat auch den religiös motivierten, auch den republikanischen Kräften in Amerika gefallen, die gesagt haben, na gut, das eine sind Juden, das andere sind Araber, aber im Grunde stammen sie alle vom Stammvater Abraham ab.
Ja. Urvater. Das heißt, Sie sind
schon mal ab den Gedanken, dass das Ganze ein Religionskonflikt ist. Weil wenn man diese Frage beantwortet, eigentlich können wir alle miteinander leben, tolerant, ist das schon mal ja eine Botschaft, die man auch jahrelang anders diskutiert hat. Dass es ein Konflikt der Zivilisationen ist. Dort ist er das aus meiner Sicht nicht. Das ist ein politischer Konflikt aus vielerlei Gründen, aber kein Konflikt von Zivilisationen.
Ich möchte Sie beide ganz zum Schluss nochmal auf ein anderes Feld locken, und zwar, dass eine weniger ideologische, aber genauso dringliche Wichtigkeit hat wie die Situation des Krieges. Und das ist natürlich die Situation des Klimawandels. Und im Kontext der Abraham-Abkommen wurde das eigentlich immer als großen Treiber dieser Annäherung genannt. Alles, was der Klimawandel mit sich bringt, ist wie unter einem Brennglas in dieser Region zu entdecken. Auch die Notwendigkeit, sich zu transformieren. Ich gebe jetzt mal sozusagen die Arena frei, wer hier zuerst etwas dazu sagen möchte. Wie sehen Sie dieses Feld?
Also da würde ich Herrn Laschet gerne den Vortritt lassen, weil wie man politisch durchdrückt solche Entscheidungen, die für die Leute unangenehm sein können und immer wieder das Bewusstsein wachhält, was den Klimawandel betrifft. Ich glaube, da kennen Sie sich besser aus. Ich kann Ihnen was sagen über die Auswirkungen der Region. Aber
ich glaube, in der Region könnte das diese berühmte Win-Win-Situation sein. Die Ölstaaten wissen, dass das Öl begrenzt ist. Und sie wissen intellektuell, dass der Druck weg vom Fossilen nun weltweit durch die Klimaabkommen in Paris und anderswo beschlossen ist. Und deshalb stellen die, die es sich leisten können, sich an die Spitze der Bewegung. Das tun die Emirate, das versucht Saudi-Arabien. Man hat nachhaltige Städte. NEOM heißt die in Saudi-Arabien. Masdar in den Emiraten, wo man eine ganze Stadt baut, die klimaneutral sein soll. Man schmückt sich auch damit, dass man die Weltklimakonferenz, die COP28, nach Dubai geholt hat. Die ganze Welt hat sich dort versammelt. Und man zeigt, wir freuen uns auf das Ende des Fossilen, weil dann wollen wir wieder vorne sein, bei Wasserstoff und bei all den anderen Dingen, wozu sie auch alle Möglichkeiten haben. Sie haben das Geld zu investieren, sie haben die Sonne, sie haben den Wind, also mehr als wir das haben. Wir können hier nicht so viel Wasserstoff produzieren, in den Ländern ist es möglich, in der Wüste in großem Umfang. Israel ist nun da ein ganz kleines Land, was im Inneren seines Landes das natürlich umsetzen kann. Aber es gibt zum Beispiel ein Projekt, das die Emirate mitfinanzieren, zusammen mit Israel und Jordanien, wo Wasser aus dem Meer entsalzt wird und dem Jordan zugefügt wird. Der Jordan ist in vielem ein Fluss, der auch zu Konflikten führen kann, weil am Oberlauf die Israelis das Wasser entnehmen und unten dann der Mangel ist. Wenn so etwas durch so eine Kooperation möglich wird, durch Technologie, auch durch Einsatz von Geld, dann führt das auch eine Region zusammen. Das mag alles zu schönfärberig klingen, weil der Konflikt in Gaza ist nun brutal. Da redet man nicht über Wasser für den Jordan. Aber eine Kooperation über Grenzen hinweg war am Anfang auch das Versöhnungsmodell bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg. Über Kohle und Stahl in der Montanunion zwischen Deutschland und Frankreich. Deshalb habe ich immer noch die Hoffnung, indem man dann kooperiert, enge Beziehungen hat und dann immer bei dem Jordan-Projekt die Palästinenser mit einbezieht, denn die sind ja mit an diesem Fluss, dann kann das am Ende jenseits aller politischen Streits einen Erfolg für das ganz normale Leben der Menschen bringen.
Und das ist auch als Erfolg zu verbuchen, wenn man sich trotzdem anschaut, dass es sich ja auch um autoritäre Staaten handelt, mit denen man da kooperiert.
Es gibt da wissenschaftliche Studien interessanterweise zu der Frage, inwiefern autoritäre Staaten besser in der Lage sind, so klimapolitische Entscheidungen durchzutreffen. Also ich kenne persönlich eine Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt. Das Ergebnis ist keine große Werbung für die Demokratie, aber wir wollen sie ja trotzdem haben. Es ist tatsächlich in einzelnen Fällen leichter wohl, aber ich muss Ihnen sagen, ich glaube, die Region geht mit den Herausforderungen des Klimawandels auf die eine Art und Weise rum. Aber diese technologische Komponente, da geht man viel ehrgeiziger und spielerischer mit um, weniger ideologisch. Man investiert ja gleichzeitig in Atomtechnologie. Also die Diskussion, ob man jetzt irgendwie ob man das machen kann oder nicht und ob das irgendwie nachhaltig ist, das spielt in der Region auch überhaupt keine Rolle. Auch das Verhältnis zur Natur, Sie haben gerade die Wüste angesprochen, ist ein anderes. Gleichzeitig sind die Auswirkungen des Klimawandels in der Region, wie Sie eben gesagt haben, ja so dramatisch und auch wirklich noch viel, viel heftiger spürbar und zu beobachten. Aber ich denke, man probiert das eine aus und das andere. Es geht ja nicht nur darum, dass der Ölpreis, dass das Öl endlich ist, sondern ich habe mir vor einigen Tagen mal die Prognosen angeguckt an den Märkten, wie man so, zu welchen Preisen Ölverkäufe gehandelt werden, die man im Jahr 2029 tätigt. Und da geht der Preis nach unten, obwohl das Öl endlich ist. Also das heißt, auch die Staaten der Region müssen natürlich realisieren, insbesondere Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie sich diese großen Investitionen und auch dieses spielerische mal da was ausgeben, gucken, ob was funktioniert, sich in die Zukunft projizieren, dass das nur funktioniert, solange der Ölpreis entsprechend hoch ist. Und das ist im Grunde das ist ein schwierig zu lösendes Dilemma, ne? Weil man kann solche Investitionen, der nächste COP findet in Aserbaidschan statt, auch so ein Fall. Ein autoritäres System, das weltpolitisch aktiv ist, zum Teil auch in einer etwas über der eigenen Gewichtsklasse versucht zu boxen. Aber da ist es natürlich auch so, man möchte gerne die Welt positiv davon überzeugen, dass man sich zum Thema Klimawandel engagiert, kann natürlich aber auch diese Transformation, wenn man sie überhaupt ernst meint, nur mit gewaltigen Ölausgaben und Ölexporten realisieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem, mit dem wir leben müssen. Wir reden, es wird immer viel darüber gesprochen, dass dort in der Region Greenwashing betrieben wird, dass der Kampf gegen den Klimawandel nur ein Argument sei, um sich international irgendwie zu legitimieren und gut auszusehen, ähnlich wie bei internationalen Sportereignissen. Ich bin jetzt kein Experte für Klimapolitik in Europa, aber ich glaube, diesen Vorwurf, den müssen sich europäische Staaten, auch die USA und Kanada auch anziehen, dass sie gerne mit diesem Thema Propaganda machen, aber wenn es dann hart auf hart kommt, auch nicht so klimabewusst sind, wie sie behaupten zu sein.
Ja, aber wenn das Ergebnis ist, selbst wenn man es Greenwashing nennt, dass sie etwas bewegen, dass sie sich auf die Zeit nach dem Fossilen einstellen, dass sie ihren Beitrag leisten zu diesem Umstieg, dann soll mir das recht sein. Also man muss es an den Ergebnissen messen. Und ich glaube, die Staaten hatten geografisch das Glück, dass sie da lagen, wo Öl war. Das hat zu vielen Konflikten natürlich auch geführt, in der gesamten Region, zu Machtfragen geführt. Und jetzt haben sie das Glück, dass sie die Stoffe, die man für das nachhaltige Wirtschaften braucht, auch in großem Maße haben. Und da ist die Frage, wie dieser Übergang gelingt. Und ob da einige Staaten auch autoritär sind, ja, das ist so. Aber so ist die Welt. Und wenn man Klimawandel als Problem ernst nimmt, geht es natürlich nicht ohne China. Übrigens auch nicht ohne Russland, ohne die arabische Welt, ohne viele Staaten in Afrika. Man wird es schon weltweit jenseits aller ideologischen Unterschiede gemeinsam lösen müssen. Und ich habe auch die Befürchtung, dass manche der Staaten leider schneller sind als wir. Ich sehe, in Nordrhein-Westfalen versuchen wir mit viel Mühe einen einzigen Hochofen bei ThyssenKrupp jetzt zu grünem Stahl zu bringen. Dann gibt es die Idee, dann soll doch die EU Zölle machen, damit nur noch grüner Stahl reinkommt. Und da sagen mir Experten, du glaubst gar nicht, wie schnell China in der Lage wäre, genau das alles zu erfüllen und den ganzen Markt zu überschwemmen. Das wird einfach verfügt und dann ist es so. Bei uns ist das ein langer, langer Prozess. Insofern würde ich die Frage, sind es autoritäre Staaten, zurückstellen. Jetzt geht es darum, dass man Friedensmöglichkeiten schafft, auch wenn sie autoritär sind, und dass man diese Klimafrage gemeinsam angeht.
Wunderbar. Vielen Dank Ihnen beiden für das sehr, sehr gute Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
Und das war die erste Folge von Wohin mit Abraham. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Sicherheit und wie sich hier eine gesamte Region neu ordnen muss. Seien Sie dabei. Und bis dahin, kommen Sie gut durch diese Welt.